was ist Gerechtigkeit? Ich habe mal überlegt, so in dieser Welt, was bedeutet gerecht sein? Und grundsätzlich mal so ganz simpel, also wenn jemand etwas Böses macht, wenn jemand etwas klaut, wenn jemand etwas stellt, wenn jemand jemanden umbringt, dann wird er bestraft. Auf Böses voll Böses und auf Gutes voll Gutes. Also ein bisschen mit dem Karma-Gedanken, hey, ja, was du austeilst, das steckst du auch ein. Das ist gerecht. Nachher nicht weiter, so ein bisschen wie die Herstellung von Gütern, oder? So ein bisschen finanziell. Hey, wenn du mir etwas wegnimmst, was etwas kostet, dann musst du mir das letztendlich wieder zurückgeben. Wenn du mir einen Schaden zufügst, was mich kostet, dann musst du mir das irgendwie ersetzen. Das ist auch irgendwo gerecht, oder? Weil da kann ich ja nicht dafür. So ein bisschen die Gleichheit, sehr wichtig, also wird immer wichtiger auch in unserer Kultur. So ein bisschen, hey, wir sind alle gleich. Wir sind vor allem auch vor dem Gesetz. Hey, es ist völlig egal, bist du Frau, bist du Mann, bist du alt, bist du jung. Egal wer du bist, vom Gesetz musst du gleich behandelt werden. Hey, immer mehr so ein bisschen den Gedanken von sozialer Gerechtigkeit. Oder? Es gibt Menschen, die können sich selber weniger wehren, die können sich selber weniger helfen. Und denen muss man wie nachhelfen. Denen muss man, die muss man irgendwie schützen. Die muss man, es gibt so eine spannende, ich liebe die Geschichte, hat unsere Rechtslehrer hat die erzählt. Auf jeden Fall, es ist wie ein neues Gesetz gekommen, und zwar haben Versicherungsagenturen nicht mehr dürfen Leute ausschliessen aufgrund von, dass sie irgendwie Krankheiten haben oder so. Weil das sind wie die teuren Leute und es geht wie nicht. Und die eine die hat sich noch überlegt, ja komm, wir bauen einfach unser Büro, wo die Leute müssen hinkommen, um sich anzumelden, im 10. Stock oben und haben keinen Lift im Haus. Das heisst, alle Leute, die wir nicht wollen, die kommen physisch gar nicht bis zu uns auf und können gar keinen Vertrag haben. Sie dürfen schon kommen, oder? Sie können wie nicht. Genau. So, sind die Ärzte, das ist ungerecht, das geht nicht. Hat das Bundesgericht gerade nicht so Freude gehabt. Genau, und nachher so ein Gottesgesetz, oder? Ich meine, da vor allem das alttestamentliche Gesetz. Und ich habe jetzt so den ersten Punkt ein bisschen umformuliert, nicht auf Böse folgt Böse, sondern mehr so auf Ablehnung folgt Ablehnung. Also wir sehen immer wieder, hey, dann, wenn das Volk Israel von Gott weggegangen ist und gesagt hat, schau, wir brauchen dich nicht, wir wollen ohne dich leben, das ist der Moment, wo Gott dann gesagt hat, also gut, überlasse ich euch selber, überlasse ich euch euren Feind. Und dann, wenn sich das Volk Israel wieder zu ihm zugewendet hat, ist Gott auch wieder so gewesen, und jetzt tue ich mich auch wieder zuwenden. Und so das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich sehe, das ist gegenüber von Wiederherstellung von Gütern. Es steht im Kontext von finanzieller Entgütung. Also das ist nicht nur, wenn jemand dir ein Auge aussticht und du darfst ein zurückes Auge ausstechen. Sondern es ist finanziell, hey, schau, der hat ja den Schaden. Oder wenn jemand dir einen Arm bricht und du kannst 2 Monate nicht arbeiten, dann muss er dir das finanziell entschädigen. Das ist das. Es ist nicht, wir dürfen den anderen Zähne ausschlagen. Es ist zumindest Gleichheit von allen jüdischen Männern gewesen. Also immerhin, also es war nicht die Gleichheit wie heute gewesen, wo alle Menschen gleich sind, zwischen Männern und Frauen zu Unterschieden gegeben. Aber immerhin war Gott mal so gewesen, hey, ihr seid doch Brüder untereinander. Ihr seid gleich untereinander. Tönt euch auch behandeln, als wäre ihr gleich, wenn ihr Verträge macht. Und auch so ein bisschen die soziale Gerechtigkeit, also die kommt vor im Alten Testament. Also Gott kommt immer wieder und sagt, hey, euch Weisen und Armen, die Probleme haben im Leben, auf die solltet ihr im Fall achten, auf die... Die sollen Rücksicht nehmen, die sollen gleich behandeln. Hey, wenn nur weil jemand arm ist und vor Gericht kommt, sollen ihr ihm nicht Unrecht geben. Und genauso wenig sollen den Armen nicht wegen Mitleid irgendwie besser behandeln. Genau. Also wir sehen auch, also die Gerechtigkeit im Alten Testament, es deckt sich schon mit unserem Gerechtigkeitsverständnis. Also, und wenn wir die Bibel schauen, Gott selber, er bezeichnet sich auch als gerechter Gott. Und er wird auch immer wieder als gerechter Gott bezeichnet. Das ist ein mega wichtiger Persönlichkeitszug von Gott. Die Gerechtigkeit. Dass ich bin fair. Ich bin, also eben, er selber, der sagt, ich halte dich durch die rechte Hand, meine Gerechtigkeit. Oder wo halt der Esra sagt, er ist gerecht. In Psalmen, wo Gott als gerechter Richter bezeichnet wird. Das ist etwas, das hat mega Relevanz. Also, wir können nicht einfach sagen, ja, Gott ist es egal. Also, Gott ist es wichtig, dass Gerechtigkeit eingehalten wird. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum uns Menschen das so wichtig ist, dass Gerechtigkeit herrscht. Warum wir Menschen so schnell hässig werden, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Wenn wir sehen, dass jemand unfair behandelt wird, das können wir Menschen nicht haben. Warum? Weil das schon eine Eigenschaft ist von Gott, wo Gerechtigkeit etwas mega Wichtiges ist. Und im Alten Testament, ganz am Anfang, ist Gott so eine Art Vertrag oder ein Bund mit dem Menschen gegangen. Der Bund ist so gegangen: Mensch, ich gebe dir einen Garten. In dem Garten hast du Seiten, hast du hegen und pflegen. Das sollst du auch machen. Ich habe eine Einschränkung und das ist der Baum, von dem darfst du nicht essen. Du sollst seine Frucht nicht anlangen. Am besten schaust du nicht einmal an. Wenn du es machst, dann wirst du sterben. Wir wissen alle, wie der Mensch ist. Der Mensch ist, ich darf nicht, ich will. Er hat von dieser Frucht gegessen. Und der Punkt ist, es ist schon Leute gesehen, das ist Widerspruch in der Bibel. Gott hat gesagt, er wird sterben. Sind gar nicht gestorben, Adam und Eva. Gott hat nicht gesagt, die werden sofort umfallen. Aber ich glaube, es ist etwas anderes wichtig. Und zwar ist das die Todesfolge, wo Gott da angedroht hat. Damit ist nicht per se der liebliche Tod gemeint gewesen. Mal schauen, was bedeutet eigentlich Tod. Tod ist grundsätzlich einfach mal die Abwesenheit von Leben. Tod, also, oder Leben fängt dort an. Es ist wie schwierig zu definieren, es gibt nicht eine klare Linie. Oder juristisch ist das Ganze dann so definiert worden, dass es gäbig ist, zum Lebensende einerseits noch Organe zu spenden, weil die müssen ja noch lebendig sein. Am Anfang des Lebens ist es noch so definiert worden, dass Abtreibung wie möglich bleibt. Aber auf jeden Fall, dort wo kein Leben ist, dort ist Tod. Und wenn wir mal in der Bibel schauen, was ist eigentlich Leben? Ich finde es im Johannes so schön, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in ihm war das Leben. Das Wort ist Jesus, aber das Wort ist auch Gott und der Gott ist Leben. Wenn die Bibel von Leben redet oder wenn die Bibel von Tod redet, dann meint sie nicht per se das Liebliche, den Körper, wo wir drin sind, sondern die Bibel redet von der Verbundenheit zu Gott. Die Bibel redet von der Beziehung zu Gott. Denn wenn wir einen lebendigen Glauben haben, das ist dann, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben. Denn wenn etwas tot ist, das ist der Moment, wo es getrennt ist von Gott. Das ist, was die Bibel meint mit Leben und Tod. Wenn Gott gesagt hat, du wirst sterben, Mensch. Ja, Adam und Eva sind gestorben. Aber vor allem ist mal gemeint, ich werde getrennt sein von mir. Ich muss die Trennung erleben. Ich könnte nicht mehr mit mir zusammen sein. Ich sind nicht mehr mit mir verbunden, so wie sie es in dem Garten waren. Wir wissen alle, sie sind rausgeschossen worden. Und ob jetzt aus dem Tod Sünde folgt oder aus dem Sünde Tod, ist ein bisschen egal. Aber auf jeden Fall, es ist wie mit dieser ewigen Trennung von Gott ist noch eine Sünde in unser Leben gekommen. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, was kommt. Genau. Und das ist wie der Vertrag gewesen. Hey Mensch, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du getrennt sein von mir. Das ist das Einzige in diesem Vertrag. Und der Mensch hat den Vertrag gebrochen und ich so und Gott hat es durchgezogen. Ich so gesagt, okay, jetzt bist du getrennt von mir. Und Gott sehnt sich nach dieser Gerechtigkeit, dass es auch durchgezogen wird, dass es so bleibt. Aber Gott hat eben ein anderes Verlangen. Es gibt eben etwas anderes, was in Gottes Herz steht. Er ist eben nicht einfach nur gerecht. Sondern Gott hat uns aus einem Grund gemacht. Gott hat uns gemacht, weil er uns liebt. Und Gott sehnt sich genauso nach der Gemeinschaft mit uns. Und ich glaube, das zerreißt Gott das Herz. Ich glaube, das zerreißt dem Vater immer wieder das Herz. Uns Menschen zu sehen und sich nach dieser Verbundenheit zu sehnen, danach zu sehnen, mit uns zusammenzuleben, uns zu sehen, uns zu kennen und gleichzeitig zu sehen, wie das wir von ihm getrennt sind. Und wie wir uns immer wieder von ihm abwenden. Und es ist auch nicht einfach, die Trennung einfach wieder. Die kannst du nicht einfach wiederherstellen. Also, und wir Menschen sündigen ja nicht nur gegen Gott. Also es ist jetzt nicht so, dass Gott einfach sagen kann, ja, euch ist einfach alles vergeben und ohne dass irgendetwas passiert oder sonst etwas. Also stellt euch vor, wir haben ein Gericht, das sagt, ja, ich bin ein Gerechtsgericht und ihr kommt vor das Gericht und nachher kommt ihr mit dem Anklagepunkt und das Gericht prüft das alles und ich sage, ja, nach Strafgesetzbuch Schweiz, ja, es stimmt alles, Tatbestand da, gibt keine Rechtfertigungsgründe, gibt keine Schuldausschlussgründe. Ja, der Mann ist schuldig, ja, das stimmt, der hat die Unrecht getan. Genau, wir als Gerechtsgericht, wir sprechen ihn frei. Also das geht ja nicht. Es funktioniert nicht. Und du hast eigentlich den Konflikt. Und wir fragen uns manchmal so, ja, warum hat denn Gott überhaupt die Trennung gemacht? Aber die Trennung haben wir gemacht. Und ich glaube, die Menschen, die sehen einfach, meistens sehen wir unsere Situation, nachher sehen wir die Bibel, wie sie unser Leben redet. Aber die Bibel ist grundsätzlich einfach mal das, was die Wahrheit erzählt. Und die Wahrheit ist, dass wir getrennt sind von Gott. Und wenn wir es aus dieser Perspektive schauen, dann ist die Bibel eigentlich das, was erzählt, wie Gott eben versucht, die Trennung aufzuheben. Die Bibel ist der Kampf von Gott um unser Herz, der Kampf, die Trennung wieder aufzuheben. Das ist das Sehnen von Gott, dass wie Gott immer wieder uns Menschen eigentlich nachrennt und sagt, hey, komm zurück zu mir und nehmt mich wieder an. Sein Plan war von Anfang an, uns Menschen wieder zurückzuholen. Sein Plan ist von Anfang an festgestanden. Was war sein Plan? Es gibt in unserem Verständnis von Vertrag sind es zwei gleiche Menschen. Wir haben die Partei, wir haben die Partei und die können das untereinander aushandeln. Wenn jemand nicht einverstanden ist, dann geht der Vertrag nicht ein, whatever. Das ist nicht wie früher so ein Bund funktioniert hat. Ein Bund, das ist nicht etwas, das unter Gleichstachen war, sondern meistens war das irgendein Herr mit seinem Sklav. Das war ein unterschiedliches Mächteverhältnis. Und da war einfach die stärkere Partei, die gesagt hat, schau, so und so, das sind Bedingungen. Und wenn ich den Vertrag brich, oder wenn du den Vertrag brichst, meistens Todesfolge, wenn ich den Vertrag brich, anyway, du stirbst trotzdem. Weil ich lasse mich ja nicht von meinem Sklav einschränken. Also, ich lasse mich nicht von meinem Sklav bestrafen oder so. Der hat ja kein Recht über mich. Also, das ist etwas, also, das können wir uns ja heute nicht mehr vorstellen. Es geht einfach nicht in unser Verständnis rein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Aber es ist, wie es damals funktioniert hat. Und Gott ist genauso im Bund mit dem Menschen gegangen. Aber Gott hat sich eben auch, und das sehen wir jetzt, wo es mit dem Abraham eingeht, aber auch noch später mit Jesus, Gott ist die stärkere Partei. Das ist wie klar. Wir sind definitiv nicht die stärkere Partei. Aber Gott hat eben nicht gesagt, und ich will dich bestrafen, und egal wer den Bund bricht, du wirst bestraft, sondern er hat es wie umgekehrt. Und er hat gesagt, ich bin zwar die stärkere Partei, aber egal wer von uns den Bund bricht, ich werde bestraft. Und das ist genau das, was er noch nicht gemacht hat. Er hat, um die Verbindung mit uns wiederherzustellen, hat er sich selber verleugnet. Er ist selber auf die Erde gekommen, hat ein gerechtes Leben gelebt und ist trotzdem verurteilt worden. Und wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er die Worte gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist dort, wo wir die Trennung sehen. Und ist das nicht eine himmeltraurige Ungerechtigkeit? Wie Gott selber eigentlich an dem Kreuz hängt, zu Unrecht verurteilt und er eigentlich die Trennung von Gott, die wir verdient haben, die ewige Trennung, die er erduldet hat am Kreuz, wo er am Kreuz war. Und ihr müsst euch das vorstellen, Jesus und der Vater, die sind seit Ewigkeit sind die eins gewesen, seit Ewigkeit sind die verbunden gewesen. Die sind nie getrennt gewesen oder so. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, aber die sind schon immer gewesen, die sind schon immer eine Gemeinschaft gewesen. Und das war der Moment gewesen, wo sie getrennt gewesen sind. Das war der Moment gewesen, wo Jesus gesagt hat, und ich nehme es auf mich. Und ich glaube, wir sehen immer nur so den Vater, wo den Sohn ans Kreuz geschickt hat und gesagt hat, jetzt geh sterben für die Menschen. Aber ich glaube, der Vater ist genauso im Himmel gewesen und ihm hat genauso das Herz zerrissen. Wenn er seinen Sohn sieht, wenn er dort unten auf dieser Erde ist, von den Menschen, die er eigentlich retten will, auspeitscht wird, wenn er verhöhnt wird, wenn er verlassen wird, wenn er ausgelacht wird, wenn er dort in der Kälte an dem Kreuz gehangen ist und gelitten hat. Und dann schlussendlich die Trennung, wo Gott selber müssen sagen oder wo sich Gott selber müssen abwenden, weil all die Schuld auf Jesus war. Und das alles wegen einem Bund, den wir gebrochen haben und nicht eine. Was eine Ungerechtigkeit. Ich möchte nochmal zu der Ursprungsfrage kommen. Was ist Gerechtigkeit? Und ich will es umkehren. Ich will sagen, das, was ich jetzt Ungerechtigkeit genannt habe, ist das, was die Bibel Gerechtigkeit nennt. Dort, wo die Bibel sagt, und es ist Gerechtigkeit. Nicht, weil es sich logisch anfühlt, nicht, weil es irgendwie sich richtig anfühlt, sondern weil ich das bestimmt habe, weil ich das so wollte. Und so hat Gott, so sehr hat Gott uns geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dass er sein Leben wird geben. Jetzt brauche ich schnell für eine kleine Demo jemanden mit einem schwarzen Pulli. der den Pulli abziehen kann. Haben wir irgendetwas? Also, der einfach darunter etwas anhat, das ist, was ich meine. Ja, dunkelblau ist auch okay. Nein, du musst vorkommen. Du musst nach. Ja. Nein, komm einfach vor. Ist egal. Was Jesus eigentlich gemacht hat, als er an dem Kreuz gehangen ist, ist, er hat mit uns einen Tausch gemacht. Und in der Bibel steht das Wort, wir sollen Jesus anlegen. Oder wir sollten das von Jesus anlegen. Und eigentlich... Ah. Genau. Sorry, ich hoffe... Also, okay. So, ja, darfst du anlegen.
Ja.
So. So. Das passt jetzt nicht mega, oder? Aber das ist okay, weil... Das Gewand von Jesus, das passt uns auch nicht wirklich. Und das Gewand von uns, das passt eigentlich auch nicht zu Jesus. Es ist eigentlich nicht, wie dass es richtig gewesen wäre. Aber das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er sagt, hey, so, in dem Rein, das ist nicht mega super, er ist spannend mit schwarzen Kleidern gewaschen, aber in dem reinen Gewand, wo ich ans Kreuz gegangen bin, wo ich gerecht gewesen bin, wo ich fair gewesen bin, wo ich ohne Schuld ans Kreuz gegangen bin, in dem Zustand, dürft ihr vor Gott kommen. In diesem Zustand dürft ihr eines Tages vor Gott stehen. Da ist nichts an euch, was ihr falsch gemacht habt. Nichts. Egal, wie du dein Leben gelebt hast. Wenn du mich annimmst, dann wirst du in dem Gewand, wo ich ans Kreuz gegangen bin, wirst du vor Gott stehen. Und das, was wir angehabt haben, das, was wir als Sünde und Schuld haben, das ist das, was Jesus angelegt hat und er mit das Kreuz genommen hat. Das ist dort, wo er sich trennen lassen hat von Gott. Und was bedeutet das für uns? Ja, es bedeutet, dass wir vor Gott stehen dürfen, in Reinheit. Aber es bedeutet eben auch, wir sollen dem Vorbild von Jesus folgen. Es bedeutet eben auch, so wie Paulus schreibt, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Sohn Gottes. Ja, Gott bleibt Richter, Gott wird eines Tages richten. Aber es ist Gott, wir sollen es abgeben. Oder auch im Korinther, wo er sagt, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum nehmen wir nicht das von Jesus? Also das ist übrigens in Bezug auf Christen untereinander. Aber wo der Paulus sagt, hey, was tun die noch auf Gerechtigkeit pochen? Was tun die so, als wäre euer Recht noch irgendetwas wert? Also ihr habt nicht einmal euer eigenes Kleider. Ja, also ihr werdet, ja, das ist wie bei Jesus. Also ist nicht Jesus, nicht nur für die Sünde, wo du selber gemacht hast, gestorben, sondern ist Jesus nicht vielmehr auch für das gestorben, wo dir an Ungerechtigkeit passiert ist. Also ist nicht alles, was jetzt gegen den Johnny passiert, ist nicht all das jetzt eigentlich gegen Jesus. Das trägt ja Jesus. All die Sünde, wo ihm wird passieren, wo ihr gegen ihn macht, das trifft ihn gar nicht mehr. Es ist ihm egal. Er steht da mit dem Gewand von Jesus. Da, im Kreuz ist es, dreht von Jesus. Und genau so sollen wir leben. Hey, es heisst nicht, wir sollen uns alles gefallen lassen und wir sollen einfach... Aber hey, wenn jetzt jemand halt dumm tut und dir die 10 Stutz nicht winden will, hey, dann lass es doch gut sein. Soll er das mit Gott selber ausfechten? Nein. Hört auf eure Gerechtigkeit pochen. Und wenn ihr Paulus nicht glaubt, hört auf Jesus. Und ich habe gehört, dass es ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann gib auch die andere da. Ja, nehmt sie. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja, wir sollen das auch nicht einfach mit der Gleichgültigkeit machen, sondern wie Jesus voller Es ist auch nicht, dass er voller Freude war. Aber irgendwie sehe ich da gleich eine gewisse Freude. So, vielleicht auch erst im Nachhinein, aber dort, wo auch der Paulus sagt, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr werdet den Lohn im Himmel bekommen. Ich glaube, auch Jesus hat das irgendwo mit einer Freude tief im Herzen gemacht, weil er genau gewusst hat, das ist das, wo uns letztendlich wieder reden. Genauso sollen wir auf andere Menschen mit Freude zugehen und sagen, hey, schau, das, was du mir antust, mach's. Willst du mich überfordern? Mach's. Mach's. Willst du mir Unrecht tun? Tun's. Du tust es letztendlich Gott an. Mach's. Du wirst es eines Tages mit Gott ausmachen. Wenn du Christ bist, gut, dann hat er dir vergeben. Aber auch dann musst, also dann musst du erst recht mit ihm ausmachen. Und einfach noch, um euch bewusst zu machen. Wir machen das nicht für nichts. Also es klingt jetzt erstmal, wir sollen uns selber da nicht mehr recht und wir sollen unser Recht nicht mehr verteidigen. Ja, was bleibt denn? Ja, was bleibt denn uns übrig? Also, sorry, wir Christen, wir sind eh nicht unbedingt mega erfreulich akzeptiert. Wir sind da noch in einem christlichen Land, oder? Aber bin ich schon ein bisschen schief angeschaut worden von meinen Arbeitskollegen, wo ich gesagt habe, ich habe mit 24 geheiratet. Also, du bist gläubig, oder? Okay. Ja, wenn du das willst, also, weißt, ich sage, es war nicht schlimm, aber gleich. Du, als Christ wirst du nicht unbedingt, oder deine Meinung wird nicht gross angeschaut. Du giltst als irgendjemand, ja, der hat einfach Wissenschaft nicht verstanden, hat nicht ganz verstanden. Ja, es ist einfach nur im letzten Jahrtausend geblieben irgendwo. Und jetzt sollen wir uns auch noch übervorteilen lassen und uns auch noch hinten anstellen und auch noch nicht mit dieser Welt rechten. Und jetzt sollen wir auch noch vergeben und unsere Feinde lieben. Ja, was bleibt denn aus uns übrig? Ja, wo ist Jesus jetzt? Wo ist Jesus jetzt, wo uns vorangegangen ist? Ja, er ist beim Vater. Er ist jetzt dort, wo wir eines Tages hingehen werden. Dort, wo er jetzt ist. Er hat gesagt, ich gehe zum Bauen Wohnungen für euch. Ich will alles vorbereiten. Nicht, damit ich ein tolles Leben habe, sondern damit wir gemeinsam mit dem Vater wieder vereint sein können. Damit wir gemeinsam wieder zum Vater zurückgehen können. Dass wir dort wohnen können, in Gemeinschaft. Und dass wir einander lieben können. Und das ist das, was auf mich hofft. Und wenn ich das so vorstelle, stellt euch vor, eine Ewigkeit mit Gott, eine Ewigkeit, wo ihr belohnt werdet für das, was ihr auf dieser Erde nicht eingefordert habt. Stellt euch vor, alles, was ihr auf dieser Erde nicht einfordert, an Recht, werdet ihr eines Tages im Himmel an Recht bekommen. Ist das nicht viel wertvoller als alles, was wir auf dieser Erde könntet haben? Ist es nicht das, was wir nach mir streben sollen? Der ewige Schatz im Himmel, dann ist es so egal, ob die Menschen uns Unrecht tun auf dieser Erde oder nicht. Wir sollen uns nicht für andere einsetzen oder sagen, ja, Ungerechtigkeit passiert halt. Aber überlassen wir es Gott. Überlassen wir es Gott, über die zu richten, die uns Unrecht tun. Und vergeben wir denen. Weil uns kümmert es nicht. Wir sind in einem reinen Gewand da. Uns hat er genauso vergeben. Und genauso sollen wir es auch machen.